Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Podcast Kulturwissenschaftliche Technikforschung aus dem Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft, mit dem wir aktuelle Entwicklungen der kulturwissenschaftlichen Technikforschung abbilden wollen. Mein Name ist Thomas Thiemeyer, ich bin Professor am Ludwig-Uhland-Institut.
Und ich bin Helen Ahner und heute mit uns ist Anne Dippel. Sie ist seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Volkskunde und Kulturgeschichte in Jena. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist, denn sie ist nicht nur in Jena am Schaffen und Werken, sondern war zum Beispiel auch am MIT und im CERN und damit quasi dort, wo Technik und vor allem Simulations- und Computertechnik gemacht und entwickelt wird. Liebe Anne, schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und da bist.
Danke, sehr gerne.
Ja, Helen hat es gerade gesagt, Anne, du hast am CERN, an der Europäischen Organisation für Kernforschung, geforscht längere Zeit. Wie forscht sich denn als Kulturwissenschaftlerin unter Physikerin? Wie fremd waren die Welten und Weltbilder, denen du dort begegnet bist?
Das CERN ist ein Ort, an dem Teilchen beschleunigt werden, der für uns etwas sehr Fremdes hat. Auf dieser Planeten Erde etwas sehr Fremdes hat, weil unter der Erde herrschen dort Temperaturen, die kälter sind als das Universum und es werden Energien erzeugt bei Geschwindigkeiten, die nahezu Lichtgeschwindigkeit sind. Es werden Fragen gestellt, die uns als Kulturwissenschaftlerinnen beeindrucken, weil sie wagemutig sind, beispielsweise woher wir kommen, was der Ursprung der Welt sein könnte. Und alleine die Größe, insgesamt arbeiten etwa 10.000 Menschen aus fast allen Ländern der Welt daran, die Vielfalt der Sprachen, der Kulturen, aber auch natürlich die Komplexität des Wissens, ausgerechnet in dieser Region an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz, in Genf, einer Stadt, die bekannt ist durch den Protestantismus unter Calvin, aber auch natürlich durch ihr Bankwesen, durch ihr ganzes mondänes Dasein, nie einen Krieg gehabt, der irgendetwas zerstört hat. All das ist natürlich beeindruckend für jemanden, der aus Deutschland kommt und eher sich als jemand sieht, der aus einer Wissenschaft stammt, die sich ja wie aus dem Mauseloch heraus die Welt betrachtet. Michel Serres, der französische Philosoph, hat einmal vom parasitären Blick gesprochen, also vom Blick aus dem Mauseloch auf die Welt. Und wenn man so aus dem Mauseloch auf die Welt auf etwas schaut, was pro Jahr etwa 1 Milliarde Euro wert ist und der Steuerzahler, jeder von uns, zahlt in etwa 5 Euro pro Jahr, dann ist das natürlich auch etwas, was einen bescheiden macht und auch beeindruckt. Und die Fremdheit ist aber zugleich etwas, was nur auf den ersten Blick fremd ist, weil wenn ich jetzt die Physik als Interferenzwissenschaft, also als Wissenschaft begreife, die Nähe und Resonanzen zu unserer Wissenschaft aufbaut, dann sehe ich große Ähnlichkeiten. Ich sehe große Ähnlichkeiten zwischen einer Kulturanthropologie, die über Strukturen, Maße, Größen, Zeiten, Skalierungen, also Veränderungen von Größen nachdenkt, über Kräfte und Wirkungen, Resonanzen, Energien, Kollektive und Individuen, Teilchen, materielle Kultur, all das sind ja Begriffe, die uns genauso vertraut sind. Und genauso vertraut ist uns das, was den PhysikerInnen dort im Alltag begeht, nämlich die Unschärfe, die Ungenauigkeit, die Annäherung bloß an das, was überhaupt als Welt beschrieben und betrachtet werden kann. Und diese Relationen, die ich jetzt kurz skizziert habe, produzieren in mir ein Wechselspiel aus Anziehung und Abstoßung. Also wo ich auf der einen Seite mich unglaublich wiedersehen kann und auf der anderen Seite ich natürlich auch zum Teil sehr verstört bin, weil wir uns zwar mit ähnlichen Fragestellungen befassen, aber die Thematik eine andere ist und natürlich auch die diskursiven Kräfte, die dort am Werke sind, ganz andere sind und dadurch ein ganz anderes Denken über Welt sich manifestiert.
Dieses andere Denken über Welt, wie du es gerade genannt hast, das wird in deinen Forschungen sehr schön deutlich. Ich finde, man merkt sozusagen, dass du dich in eine andere Welt hineindenken und hineinarbeiten musst und diese Welt mit einer reflexiven, kritischen Distanz auch wahrnimmst. Was bei deinen Ethnografien aus dem CERN auffällt, ist, dass das spielerische Moment und der Wettbewerb, der viele Forschung dort antreibt, offenbar ganz wichtig ist. Wie muss man sich das genau vorstellen und wie passt die Erkenntnisstiftung, die darauf aufbaut, also auf Spiel, auf Wettbewerb, zu unserem Verständnis von Wissensproduktion? Entsteht da eine ganz neue Form von Epistemologie, die wir so bisher nicht kennen oder die wir bisher wenig wahrgenommen oder beschrieben haben?
Ja, das ist auch eine sehr schöne Frage. Ich möchte sie wie im deutschen Gegenwartstheater üblich vielleicht beantworten mit einer Gegenfrage. Ihr schreibt oder sagt von unserer Wissensproduktion. Und meine Frage ist natürlich, was heißt unseres hier für euch? Ich kann spekulieren, aber vielleicht wollt ihr auch was dazu sagen.
Ja, also ich glaube, der Punkt wäre für mich sozusagen ein Verständnis von einem stark rationalen, ernsthaften Wissensproduktion, bei der Begriffe wie spielerisch oder Wettbewerb vielleicht weniger, aber wie das spielerische Element mehr oder weniger als eine Art Gegensatz empfunden werden dazu. Also es gibt die ernste Arbeit der Wissenschaft und das spielerische Element, was aber auf einer anderen Ebene stattfindet. Bei dir, bei der Arbeit am CERN, ist es sozusagen Teil dessen, was dort passiert, Teil der dortigen Wissensproduktion. Eine Art von Wissensproduktion, die wir sozusagen aus der kulturwissenschaftlichen Forschung in der Form weniger kennen. Da geht es sehr viel um Challenges, um eine Art Teams treten gegeneinander an, um Probleme zu lösen. Darauf zielt das ein bisschen ab.
Ah ja, okay. Ja, das leuchtet ja vollkommen ein, wenn man sich die, gerade auch die Arbeiten in unserem Fach aus den letzten 100 Jahren anschaut. Und das hat mir auch am Anfang sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, wie ich das zusammenbringe. Weil auf der einen Seite bin ich ans CERN gekommen und hatte dort eben einen dieser Orte, der auch in den 80er, 90er Jahren, beispielsweise von Karin Knorr-Zettina und anderen WissenschaftlerInnen als Paradebeispiel für funktionales, zweckorientiertes und ernstes, effizientes Arbeiten auf der Basis von spieltheoretischen, also nicht spielerischen, sondern tatsächlich wirklich nur der Produktionssteigerung ausgerichteten Arbeitsorganisationen beschrieben worden ist. Und auf der anderen Seite kam ich dort an und sah überall diesen Überschuss, also wie so ein Potschlatsch, eine Verausgabung an neuen Ideen. Ich habe Spielzeuge an jedem zweiten oder dritten Arbeitsplatz entdeckt. Ein im Alltag auf Scherz und Ironie, auf Sprachspiel aufgebautem Umgang mit dem Druck, der vor Ort vorherrscht, weil das Wettbewerbssystem, was dort eingerichtet worden ist, um die Wissensproduktion zu garantieren und zu zeigen, dass was dort stattfindet, eben wirklich nachprüfbar und messbar ist, einen unglaublichen inneren Druck bei den Menschen auslöst. Und das hat mich dann auf einen Trip geschickt, der mich zurückgeführt hat in den Anfang unserer modernen Weltsicht und auch unserer Wissenschaften selbst. Und zwar hin zu Friedrich Schiller, der ja sagt, der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt, nur da ganz Mensch, wo er spielt, in den ästhetischen Briefen. Und der ein Produktionskonzept vorlegt oder eine Idee vorlegt, die eben etwas ganz anderes in sich trägt als dieses ernsthafte Beschäftigen damit. Und wenn man dann in die Geschichte weiter hineinkommt, dann merkt man sehr schön, dass die Trennung von Arbeit und Spiel etwas ist, was sehr eng verknüpft ist mit der Moderne, auch der Trennung von Kindheit und Erwachsenheit und Spielen eben etwas ist, was dazu genutzt wird, um einen Arbeitsbegriff zu etablieren, der sich sehr nah natürlich auch verzahnen kann und eng verzahnen kann mit industrialisierten Arbeitsbedingungen und rationalen Wissenssystemen. Und dass das in der heutigen Zeit so nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, das finde ich besonders interessant, weil wir ja in einer Digitalisierung der Arbeitsprozesse gerade einmünden und man daher auch sehen kann, dass unser Verständnis von Wissensproduktion auch immer gebunden ist an die Produktionsmittel, aber auch an die Medien, mit denen wir Wissen herstellen und erkennen. Das heißt, wir haben funktionalistische Brillen oder marxistische oder tayloristische, liberalistische, auch aktuell netzwerktheoretische Brillen, die wir auf unser Verständnis von Arbeit legen. Und ich tue eben in meinem spezifischen Fall etwas anderes. Ich lege die Brille des Ludischen da drauf und erkenne das dort drin. Und das zeigt sich dann natürlich auch, was grundsätzlich unser Fach ausmacht, dass theoretische Annahmen eben immer auch etwas ist, was die Sicht des Beobachters verstärkt und das Empirische auch immer einen Spielraum der Interpretation zur Verfügung stellt.
Anschließend daran, jetzt haben wir ja ein bisschen was über die Wissensproduktion gehört und darüber, wie Wissen im CERN hergestellt wird. Das ist natürlich auch ein Ort, wo ein krass beeindruckendes, mindestens ein krass beeindruckendes technisches Artefakt zu finden ist, nämlich dieser riesige Teilchenbeschleuniger. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, welche Beziehungen von Menschen und Technik und Technologien du dort beobachten konntest, vielleicht auch, wie das deine eigene Beziehung zur Technik verändert hat, vielleicht auch, welche Hoffnungen und Ängste dort in Bezug darauf verhandelt werden. Ich meine, da passiert ja auch irgendwie was sehr Intensives, wenn diese Teilchen da beschleunigt werden und aufeinander knallen. Genau, das wäre noch so die andere Seite von diesem Ort, die uns interessieren würde. Also, welche Technikbeziehungen finden dort statt?
Das CERN kann schon als ein Spiegel, aber auch eine Bühne und Projektionsraum begriffen werden. Das heißt, von außen waren von Anfang an Ängste damit verbunden, was jetzt passiert, wenn Teilchen beschleunigt werden. 2009, als der Large Hadron Collider in Betrieb genommen worden ist, wurde selbst in der Tagesschau darüber berichtet, ob jetzt nun ein schwarzes Loch durch die Physiker hergestellt wird, Physikerinnen auch, und wir uns selbst verschlingen und ein neues Universum beginnt. Also es sind natürlich auch wiederum Größenwahnideen, also dass wir tatsächlich so an dem Fundament rütteln können, dass die ganze Welt aus den Angeln gehoben wird. Und auf der anderen Seite auch ein bescheidenes Zeugen oder Zeuge sein, also Technik eben als Werkzeug. Ich habe dort vor Ort religiöse PhysikerInnen getroffen, die in ihrer Arbeit einen ganz ähnlichen Weltbezug finden wie Mönche oder Nonnen, also den Beweis der Existenz Gottes durch die Beobachtung der Natur mit Hilfe der Technik. Ich habe Menschen getroffen, für die das eben das rein Prothetisches ist, also ein Werkzeug, und für andere eben schon wiederum etwas, was ein Mittel und ein Medium ist. Es gibt Menschen, für die Technik selbst eine Umgebung darstellt, in der sie anfangen und enden, das Mittel und Zweck ist, was ihnen überhaupt hilft, die Welt zu beschreiben und zu begreifen. Und viele haben Technik auch als ein libidinöses Objekt, also dass sie fast schon erotisch besetzen oder auch mit Liebe bezeichnen. Manche nennen den Detektor ein Baby und sagen, man muss es füttern, es ist wie ein lebendes Wesen. Andere sehen in den Chancen der Forschung auch Hoffnung darauf, die Welt erlösen zu können. Also als ob Technik eine Transzendierungsmaschine ist, die uns Menschen von all ihren Übeln befreien könnten, sei es nun der Stau, indem wir selbstfahrende Autos haben oder halt eben unsere ganz persönlichen Beschränkungen, dadurch, dass wir dem anderen vielleicht etwas nicht gönnen und dadurch, weil wir Angst haben, wir könnten weniger haben oder unsere Ängste sterben zu müssen, weil es unserer Natur entspricht. All das ist natürlich auch mit verbunden, diese Idee, dass man durch die Befragung der Natur, durch Technologie Heilung finden kann. Und diese Transformation des Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Welt durch eine technische Verbesserung, die spiegelt sich dann im Außen oftmals in den Ängsten, die damit verbunden sind, die dann sich auch in so Verschwörungstheorien manifestieren.
Es klang ja gerade schon an, dass in diesen ganzen Beziehungen es eben auch um Erzählungen geht, die Menschen mit Technik verbinden und vielleicht auch um Metaphern wie die vom Baby. Und du hast einen Text auch ein bisschen über diese Metaphern geschrieben und die Funktion, die sie erfüllen, nämlich Metaphors We Live By. Und ich musste beim Lesen daran denken, und du beschreibst eben, wie für Technik menschliche Metaphern gewählt werden, und überlegst ausgehend davon über die Beziehung von Menschen und Maschinen. Und ich musste eben andersrum denken, dass im 19. Jahrhundert und auch schon im 18. Jahrhundert mechanische Metaphern benutzt wurden, um Körper zu beschreiben, also vom Drucksystem und von den Rädchen, die ineinander greifen. Und hier würde mich eben interessieren, welches Verhältnis von Technik, Natur und Welt für dich vielleicht in diesen Metaphern steckt und verhandelt wird und welche Rolle allgemein Metaphern in unseren Beziehungen mit Technik und Technologien, vielleicht auch mit Wissen und Wissenschaft spielen.
Ja, ich fand das sehr schön, diese Fragestellung von dir, die du mir jetzt gerade noch mal genauer ausformulierst, weil gerade in der westlich-abendländischen Kultur unser ganzes Dasein ja schon mit einer Analogie oder einer Metaphorik beginnt, nämlich der Mensch, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sei. Und dieser implizite Vergleich, also er ist nach dem Ebenbild geschaffen, aber eben dann doch nicht ganz. Und dann die ganzen Verzweigungen und Problematiken, was es mit Adam und Adama und Eva auf sich hat, die sind eingeschrieben in das, was den Menschen an und für sich ausmacht. Man kann natürlich auch in die Antike gehen und sich anschauen, was für Vergleiche dort vorgeherrscht haben. Also auf der einen Seite eben ein Mensch, der über Technik, so wie Prometheus, versucht, sich den Göttern anzunähern, und andererseits ein Mensch wie bei Sophokles in Antigone, der eben ein ungeheuerliches Tier ist, ungeheurer als alle anderen Tiere, eben weil er Technik besitzt, weil er die Natur das Unwirtlichste urbar macht, weil er das Erz schmiedet und überhaupt einen Umgang mit Technik besitzt. Und diese Maschinenideologien oder Maschinenmetaphern, die tauchen dann eben auf in dem Augenblick, in dem Maschinen einen besonders großen Spielraum im Alltag schließen, nämlich den, dass wir vielleicht die Freiheit gehabt hätten, eine eigene Definition und Grenze des Menschen zu haben, die eben weder einen Angleich an das Göttliche sucht, und das sehe ich eben in Kants humanistischer Aufklärungskonzeption, also der Mensch, der eben nur den bestirnten Himmel über sich hat und das innere Gesetz, der keinen Gott mehr hat als Vergleich, und ausgerechnet in dem Augenblick tauchen dann interessanterweise die ersten Maschinenmetaphern auf. Also so habe ich zumindest das gelesen, wie du es gesagt hast, wobei ich keine Frühneuzeitlerin bin und nicht sagen kann, ob es nicht auch schon vorher die ersten Maschinenmetaphern gab. Und was ich aber fürs 20. Jahrhundert sagen kann, ist, dass diese Maschinenmetaphern eben immer größeren Raum einnehmen. Also sei es eben in den Produktionstheorien von Taylor oder in dem fordistischen Prinzip der Produktion von Ware oder eben dann sogar bei Gilles Deleuze und Felix Guattari, die eben natürlich auch in ihrem Anti-Ödipus mit der Ich-Maschine oder der Es-Maschine beginnen. Und das Ganze schreibt sich dann eben fort bis in die Gegenwart hinein, wo die Metaphorik des Technischen bis hin zur Konzeption von Intelligenz oder vom Lernen übertragen wird. Also wo es ständig diese Resonanzen gibt zwischen dem, was der Mensch sein könnte und dem, was die Technik ihm entgegenstellt. Also erst ist Gott ein Vergleichsmoment und dann bricht dieses System des Vergleichs mit Gott weg oder des auch Annäherns, des Versuchs überhaupt einem göttlichen Ideal gerecht zu werden, und auf einmal wird das dann eben säkularisiert, so scheint mir das fast zu sein. Und die Metapher, um aufs ursprüngliche Bedeutung zurückzugehen, hat N. Carson einmal gesagt, das ist eine altgriechische Philologin, die Metapher bedeutet eben immer auch ein Irrweg. Und deswegen sehe ich Metaphern natürlich auch als etwas sehr Positives, weil Metaphern uns auf Wege begleiten, und wenn wir sie reflektieren und kritisch reflektieren, also ihnen nicht nur ausgesetzt sind der Sprache, dann helfen sie uns auch zu erkennen, auch mehr zu erkennen darüber, was der Mensch sein könnte.
Und damit sind wir jetzt ja bei Menschen gelandet und bei dem eben, was ein Mensch sein kann oder ein Mensch ist. Und ich meine, wir sind da jetzt nicht zum ersten Mal gelandet im Laufe dieses Podcasts, deswegen würde ich jetzt mal ganz zugespitzt fragen wollen, ob die Frage nach der Technik und nach Maschinen und Technologien automatisch in die Frage nach dem Menschen und der Conditio Humana mündet.
Unbedingt. Unbedingt führt sie dahin. Wenn man jetzt sagen wird, der Mensch ist ein Phänomen auf dieser Welt und der Mensch ist, hat Technik, natürlich beobachten wir Vögel, die Technik haben. Wir wissen von Oktopoden, dass sie großartige Techniken der Maskierung, des Kampfes, des Versteckens, des Jagens kennen. Ne? Also wir können diesen Technikbegriff auch überall woanders wiedererkennen. Wir können uns Anlehnungen sagen, ja okay, auch ein Oktopus hat Technik. Und der Vogel, der mit dem Holzästchen seine Raupen sich herausfischt aus einem Astloch, der besitzt Technik. All das sind auch Techniken, aber unsere Frage ist ja immer, was ist das Spezifische an dem Feld, das wir untersuchen? Wir können überall Technik beobachten, was ist das spezifische Technikverständnis am CERN und was ist das spezifische Technikverständnis des Menschen und wie können wir darüber mehr über den Menschen verstehen? Das heißt, für mich als Kulturanthropologin, die eben sich auch dezidiert damit beschäftigen möchte, was Menschen ausmacht, was wie sie die Welt begreifen, wie die Dinge zusammenkommen für den Menschen, was die Komplexitäten für die Menschen darstellt, führt die Frage der Technik zum Menschen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Medienwissenschaften oder Technikwissenschaften, die interessieren sich vielleicht nur bis zu einem gewissen Grad für den Menschen. Die haben ein anderes inneres Objekt, was sie befasst. Sie fragen nach dem Medium an sich. Und es endet auch im Grunde dort, weil das ist das, was sie fasziniert. Und für mich ist es aber eben der Mensch. Und deswegen ist das natürlich auch eine ganz individuelle Antwort darauf.
Wir hatten ja gerade schon von den Metaphern gesprochen. Und es gibt nun die sehr omnipräsente Metapher von der künstlichen Intelligenz. Und für dich, in diesem Aufsatz, über den ich vorher schon gesprochen habe, du nennst die künstliche Intelligenz ein technologisches Alien. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen was darüber erzählen, was damit gemeint ist und was du vielleicht damit auch ansprechen möchtest.
Ja, das kann ich. Ich möchte vielleicht da nochmal an der vorigen Frage anknüpfen, um auch die Beziehung aufzubauen. Wenn wir jetzt uns über das Verhältnis von Technik, Natur und Welt und Mensch als Vierung Gedanken machen, dann haben wir auf der einen Seite die Welt als ein Ort von Phänomenen, und in denen gibt es Menschen und es gibt andere Dinge, Lebewesen, Objekte, für uns Objekte, für sich selbst Objekte, Subjekte, was auch immer sie für Sprachen und Symbolisierungsmöglichkeiten besitzen. Und die Natur selbst ist etwas, was man als einen relationalen Begriff begreifen muss, also der Kultur aus meiner Perspektive heraus mit einschließt. Also keine Dichotomie, kein Gegensatzbegriff, sondern eine Relationalität. Eher etwas, wie, was wie zwei Pole funktioniert, wo man sagen kann, okay, das ist Natur und Kultur eben zur gleichen Zeit. Aber Natur ist eben das, was wir alle sind. Und deswegen ist natürlich auch Technik und der Mensch Teil von dieser Natur. Und die Welt selbst ist also ein Phänomen, in dem sich verschiedene Lebewesen, Menschen, Natur und Kultur sichtbar werden lassen. Und in dieser Reziprozität eingebunden sind unsere Wahrnehmungsformen. Wir schauen auf die Welt und wir beobachten die Welt. Und so wie eben wir versuchen, die Dinge zu verstehen, die uns bekannt sind, weil wir sie schon einmal erlebt haben, so schauen wir auch auf die Phänomene da draußen, die wir erlebt haben und haben das Gefühl, ah, das kann ich verstehen. Beispielsweise der Vogel, das ist ein berühmtes Beispiel von Claude Lévi-Strauss. Der Vogel, der ist uns ja doch sehr ähnlich. Der baut Nester und viele von ihnen leben, haben Paarbeziehungen. Sie haben kümmern sich um Kinder und man sieht, ah, da gibt es diese Ähnlichkeit zum Vogel. Und auf der anderen Seite müssen wir aber anerkennen, dass der Vogel etwas kann, was wir nicht können. Er kann nämlich fliegen. Und so weckt dieser Vogel auch Wünsche und Träume in uns. Wir möchten vielleicht auch gerne fliegen können und dieses Beobachten der fliegenden Vögel hat vielleicht den Traum oder mit Sicherheit den Traum auch verstärkt, selbst fliegen zu wollen und eines Tages dahin geführt, aus dieser Beobachtung heraus auch Techniken zu entwickeln, selbst fliegen zu können. Und umgekehrt war die Idee, einen Computer zu schaffen oder eine künstliche Intelligenz zu schaffen, auch angelehnt daraus, unser Dasein als Menschen zu verwandeln, vielleicht auch zu erleichtern. Also der Begriff Roboter kommt ja von Roboter, von Arbeit, kommt aus dem Tschechischen. Josef Čapek hat das Ganze in einem Roman mal beschrieben. Der Begriff des Cyborgs ist etwas, was in der Raumfahrt entstanden ist. Und der Begriff der künstlichen Intelligenz wurde von Norbert Wienern und anderen entwickelt als eine Vorstellung eines technologischen Sklaven. Also auch da wieder eine Parallele oder ein Vergleich zu einer menschlichen Wirtschaftsform, in dem es eben Menschen gibt, die für andere arbeiten. Und ich plädiere in diesem Text, den ich geschrieben habe, dafür, den Menschen als ein technologisches Alien zu begreifen, weil all diese Annäherung an Technologie und dieses Versuch, die Technik gleich zu machen zu uns, oder führt natürlich im Rückloop dahin, dass wir uns auch versuchen anzugleichen an diese Technologie. Und das setzt uns enorm unter Druck, anstatt anzuerkennen, dass Maschinen eben etwas ganz anderes tun als wir Menschen. Sie lernen anders. Und ist der Begriff des Lernens überhaupt angemessen? Das ist meine Frage. Intelligenz ist etwas ganz anderes. Ist das angemessen? Ich frage mich eben, ob man überhaupt von Lernen oder Intelligenz sprechen kann, wenn man sich mit Maschinen befasst. Aber die Menschen tun es. Sie benutzen diese Metapher, sie haben diese Wünsche, sie haben diese Träume. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen.
Wir haben ja im Laufe des Podcasts schon über viele verschiedene theoretische Ansätze gesprochen, die eben in dem Feld der Technikforschung zum Einsatz kommen, sei es aktuelle Netzwerktheorie, sei es andere Theorien, die zum Beispiel in den Science and Technology Studies ganz groß sind. Und jetzt gerade darüber, dass für dich der Mensch irgendwie der zentrale Bezugspunkt von kulturanthropologischer Forschung ist. Jetzt ist es so, dass viele dieser Theorien probieren, den Mensch auch ein bisschen zu dezentralisieren und probieren, andere Akteure, andere Handlungsmächte, andere Subjekte mitzubeziehen und denen auch jenseits des Menschlichen einen wichtigen Platz zu geben. Trotzdem sind und bleiben es ja Menschen, die diese Theorien schreiben und die forschen und die mit uns in Kontakt treten. Wie trans- oder posthuman sind wir denn eigentlich besehens dieses Faktes? Und wie wollen wir vielleicht auch sein? Wie sollen wir sein? Und wie führt uns das oder welche Idee vom Menschsein liegt darin? Und wie ist eigentlich deine Meinung dazu?
Das sind sehr viele Fragen auf einmal.
Ja, das stimmt.
Deswegen natürlich auch nochmal sehr, möchte mir erlauben, an dieser Stelle ausholen zu dürfen, auch zu meandrieren und in die eine oder andere Insel dieses großen Meeres an Ideen zu hüpfen, auf die einen, also rettenden Inseln, um überhaupt darin irgendwie nicht unterzugehen in diesem Meer an Fragen und der Frage des Menschen. Vielleicht fange ich nochmal mit zwei Bildern an, die auch nochmal zurückgehen auf das Metaphorische. Die eine Frage ist, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, einige haben das gesehen, jetzt in der Covid-Krise wurden in Singapur Robodogs eingesetzt. Es wurden Roboter durch die Innenstadt geführt und die sahen aus wie Hunde. Die Frage ist, warum werden diese Robodogs wie Hunde gebaut? Und das andere Bild ist, das World Wide Web, also das Protokoll, was wir alle benutzen, ist etwas, das am CERN entwickelt worden ist. Es ist entwickelt worden, um den Austausch von Daten innerhalb der Wissenschaftscommunity zu erleichtern. Das Protokoll wurde dann irgendwann etwas, das mit der Kommerzialisierung des Internets, also auch der Freigabe des Internets selbst, der gesamten Welt zugänglich gemacht worden ist. Und die gesamte Welt benutzt das nun. Das heißt also, gibt ja auch tolle Bilder, wo man das sehen kann. Wir haben Menschen, die in dem entlegensten Winkel der Welt in einer Hängematte zwischen Lianen liegen und dort ihr Smartphone benutzen und über das World Wide Web sich mit anderen Menschen vernetzen. Wir können das Ganze technologisch betrachten und wir müssen anerkennen und verstehen und beschreiben, wie dieses Netz als Handlungsmacht auf einmal auftaucht, wie es vielleicht ein Akteur ist, wie dieses Smartphone sich verwandelt. Aber wir fragen natürlich, welche Bedeutungen sind damit verbunden und wie wird das jeweils eingebettet in verschiedene Weltsichten? Welche Kosmologien entstehen daraus? In welchem Sinn verbinden wir die Dinge? Wie wird es aufgeladen? Ich habe in meiner Feldforschung ein schönes Beispiel dafür gefunden. Einer der Wissenschaftskommunikatoren am CERN hat eine Reise gemacht, wo er für eine Woche bei den Lakota Sioux in Standing Rock war und dort eben sich mit einem Lakota Sioux Kosmologen zusammengetan hat und er hat Teilchenphysik beigebracht und die Lakota Sioux Kosmologe hat eben die Lakota Sioux Kosmologie näher gebracht und dann zeigt der Physiker eben seine Teilchen, die er in den 70er oder 80er Jahren als Grundlage für seine Forschung überhaupt erst gelernt hat und wie dort die Bilder entstanden sind und beschreibt dann eben auch die Geschichte des World Wide Webs. Und das World Wide Web ist natürlich dem Lakota Sioux Kosmologen noch viel vertrauter als nur diese neuen Teilchen. Aber er hört genau zu, wie diese Teilchen entstehen und hat auch begriffen, dass das World Wide Web deswegen am CERN auch entstanden ist und hält inne und sagt, ja, also für ihn ist das World Wide Web die Manifestierung von Iktomi, dem Trickstergott, der eine Spinne ist, die ihr Spinnennetz um die Welt herum webt. Und das, was wir jetzt gerade beobachten, also das Higgs-Boson, was gefunden worden ist, die Gluonenteilchen, all das sind Manifestierungen des Trickstergott Iktomi und zugleich auch Manifestierungen, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der die Spinnenontologie sich in ihrer Wahrheit wiederfindet. Und er verstärkt das nochmal dadurch zu zeigen, dass man Iktomi nicht vertrauen kann. Iktomi erzählt diese Geschichte, er erzählt jene Geschichte. Also es gibt genau diese Vervielfältigung von Wahrheit, in die wir in dieser Kosmologie eingestellt sind, die uns unsicher macht. Auf einmal steht dann der Physiker dort und kann Verschwörungstheorien ganz anders begreifen oder auch Verführungen von Massen durch soziale Medien ganz anders sehen. Und auch wenn er natürlich nach der Rückkehr beim Gespräch darüber am Ende davon sprechen muss, dass die naturwissenschaftliche Weltsicht etwas ist, was viel objektiver sei oder auch einen tieferen, größeren Wahrheitsgehalt habe, weil eben hier nur eine Vermessung von Welt stattfindet, die wiederholbar wäre und ist, so vollzieht sich doch eine Relativierung seiner eigenen Sicht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt auf die Frage hin, auch was den Menschen ausmacht, also wie wir überhaupt die Welt begreifen. Und so ist für mich diese Diskussion von Humanismus, Posthumanismus, Transhumanismus natürlich etwas, was man nur innerhalb des Kontexts, eines spezifischen historischen Kontextes begreifen kann. Der Humanismus, der sagt, Gott vergibt nicht. Du bist selbstverantwortlich, tu was mit dieser Welt, ja, also geh selbst aus deinem Unglück heraus. Der Transhumanismus ist etwas, was nun verschiedene Zugänge zur Welt hat, aber die Hoffnung ist damit verbunden, dass wir aus unserem jetzigen Zustand ausziehen können und im besten Fall eben zu etwas anderem mutieren, evoluieren durch unsere eigene Technik, die wir benutzen. Und der Posthumanismus selbst hat dann eben nochmal eine andere Idee des Verschmelzens von Mensch und Technik, ist übrigens ein Begriff, der schon in den 90er Jahren innerhalb der Science and Technology Studies und insbesondere innerhalb der Forschung über Physik auftaucht, weil eben deutlich wird, wie vermittelt das Wissen über Natur ist und dass es untrennbar ist von Technik. Und jetzt haben wir eben dieses Ankommen von diesen ganzen Terminologien, weil seit 10 Jahren das Anthropozän einen immer größeren Raum in uns uns in unserer Forschung einnimmt und immer deutlicher wird, eben wie stark wir die Welt verwandeln. Ich persönlich halte viel von einem kritischen Posthumanismus. Das heißt, ich denke, dass es notwendig ist, eine Vita Activa zu führen, die Frage nach der verantwortlichen Handeln, des verantwortlichen Handelns in der Welt auf der einen Seite als Grundbedingung der Conditio Humana zu betrachten und die Art und Weise, wie wir auf Welt schauen, wie wir sie verstehen, wie wir sie befragen, auch als Aufgabe des Menschen sehe. Darum geht es für mich in unserer Wissenschaft, also eine Frage nach Wahrheit immer auch in den Kontext zu stellen, wie könnte eine kritische, selbstreflektive Wissenschaft heutzutage aussehen. Deswegen finde ich diese Moden des Posthumanistischen und des Transhumanistischen, das sind Begrifflichkeiten. Karen Barad sagt selbst, ich bin in den Bereich des Posthumanismus eingeordnet worden, ich habe den Begriff mir nicht selbst ausgesucht. Das sind ja alles Zuschreibungen, die oft dann danach stattfinden. Und an denen kann man sich festhalten, die geben einem Halt, aber man muss, finde ich, als Kulturwissenschaftlerin aufpassen, sich nicht in ideologische Kampfbegriffe festzuhalten, weil man sonst das verliert, was das eigentlich Interessante ist, nämlich den Blick auf das Empirische und das Erwarten, dass etwas kommt, womit ich nicht gerechnet habe. Und wenn ich etwas generalisiere oder auch mich in solche Diskussionen hineinbegebe, die dann eben Abgrenzungs- und Distinktionskonflikte mit sich führen, dann bewege ich mich fort von dem, was mein persönliches Ideal ist, nämlich eine empiriegeladene Theoriearbeit zu betreiben. Also eine Theoriearbeit, die immer auch sich überraschen lässt von dem, was empirisch vorzufinden sei. Sei es im Archiv oder halt eben vor Ort im Feld unter Menschen.
Bleiben wir vielleicht noch gerade bei dieser Diskussion, die wir jetzt gerade aufgemacht haben über den Posthumanismus, aber auch das Verhältnis zur Empirie. In deinen Forschungen spielt mal stärker, mal weniger stark auch eine Metapher, eine Figur, eine Rolle, die die Biologin Donna Haraway in den 80er Jahren schon eingeführt hat, nämlich diese Idee des Cyborgs, ein Wesen, in dem Natur, Technik und Kultur verschmilzen und irgendwas Neues bilden und in dem eben klassische Dichotomien von Mensch, Maschine, Natur, Kultur oder Kultur und Technik nicht mehr begreifen. Wie sehr helfen solche Konzepte beim kulturwissenschaftlichen Forschung über Technik, Teilchen, Physik, künstliche Intelligenz oder Biotechnologie, gerade wenn man noch eine gewisse empirische Offenheit haben will? Öffnen sie eher den Horizont, sind sie eher beschränkend? Weil bei Haraway mit dieser Idee des Cyborg ja auch eine sozusagen sehr starke Positionierung und gilt ja als eine Art Gründungsmanifest einer feministischen Technikforschung einhergeht. Also wie stark binden einen solche Konzepte oder wie sehr haben sie dir geholfen, wie sehr helfen sie beim kulturwissenschaftlichen Forschen über Technik?
Als kulturwissenschaftlicher Begriff, den ich mit einer historiografischen Perspektive verknüpfen würde, stellt sich bei mir beispielsweise die Frage, ob und wie es dazu kommt, dass dieser Begriff so populär wird. Weshalb Menschen auf Instagram als Sportinfluencerin ein Foto von sich posten, wo sie beispielsweise an einer Straßenlaterne oder an einem Gerüst Sport machen und dann Hashtag Cyborg drunter schreiben. Oder weshalb eine künstlerische Vereinigung sich gründet, die Cyborg e.V. heißt. Das sind, oder weshalb Cyborg-Forschung auf einmal etwas wird, was sich mit Prothesen beschäftigt. Und wieso ein Begriff auf einmal eine Sedimentierung in allen Bereichen von Kultur zeitigt. Und die Frage natürlich auch, was macht das mit unserem Blick auf die Vergangenheit? Also ist der Soldat, der aus dem Ersten Weltkrieg mit schweren Amputationen zurückkehrt und verwundet war und nun eine Prothese tragen muss, ist dieser ein Cyborg oder ist das ein Krüppel? Und welche Umwertungen passieren hier? Und diese Umwertung ist etwas, was mir scheint, was Donna Haraway in den 80er Jahren getan hat. Also der Begriff hat einen historischen Ursprung. In den 60er Jahren wird er in der Raumfahrt entwickelt. Also die Frage, wie können wir überhaupt in nicht-menschlichen, extraterrestrischen Umwelten leben? Und dann kommt Donna Haraway an und auch im Zuge der zweiten großen feministischen Welle und der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung geht es darum, ein Subjekt zu suchen und zu imaginieren, was sich eben nicht eindeutig festschreiben lässt, was sich hegemonialen Diskursen entzieht, was eben wie ein Trickster das eine oder das andere sein kann. Und sie imaginiert den Cyborg in einer Zeit, in der ein Roman wie Neuromancer oder auch Philip K. Dicks Do Androids Dream of Electric Sheep, was dann in Blade Runner als Film adaptiert worden ist, in dem diese Imaginarien sich in die Alltagskultur, in die Populärkultur der Menschen einschreiben und sie nimmt diesen Begriff subversiv und wertet ihn um. Sie nimmt einen Begriff, der eigentlich etwas ist, was aus dem männlichen Kontext heraus, also dem Erobern von Welt, dem Hinausgehen über die Grenzen, die Frage des Unbekannten und des Mannes im All und dort eingestellt war und verwandelt ihn und sagt, nein, wir sind alle Cyborgs und baut sogar ein ganzes Verwandtschaftsnetzwerk auf, in dem eben dann Trickstergottheiten und Zwitterwesen und alles Mögliche, was uneindeutig ist, auf einmal einen Platz bekommt. Also das, was keine Markierung erfährt, was eigentlich aus dem Normativen und aus dem Ethischen herausfällt und auch ausgestoßen werden muss, weil es unrein wirkt, weil es eben nicht klar bezeichnet werden kann und in ein Kästchen eingeordnet werden kann. Und in diesem Kontext war für mich als Studentin das Cyborg-Manifesto zu lesen in den 2000er Jahren etwas, was unglaublich befreiend war. Für mich war das eine Erlösung aus diesem aufgeklärten und auch modernen Denken, in das ich kam, auf einmal mit Postmoderne oder auch mit, heute nennt man das, neuen materialistischen Ansätzen konfrontiert zu sein. Also mit einem Ansatz, der aus einer dezidiert feministischen, später sogar queeren Perspektive heraus die Welt, in der wir leben, in Frage stellt. In den letzten Jahren hat sich dieser Begriff eben nun popularisiert und das Denken von Donna Haraway und vielen anderen Wissenschaftlerinnen ist etwas geworden, mit dem viele, viele Menschen etwas anfangen können und das sehe ich natürlich problematisch eben immer, dass zugleich aber auch zu einer Brille geworden ist, eine Brille, die Zuschreibungen verfestigt und auch Moden mit sich führt. Und immer wenn etwas zu einer Mode wird, so sehr ich Mode liebe und die Oberfläche schön finde und das faszinierend finde und natürlich auch den Moden und Ästhetiken verfallen bin, immer dann fange ich eben an, aufmerksam zu werden, weil es wichtig ist, die Dinge gegen den Strich zu bürsten und zu schauen, was dort auch anderes mit sich führt. Das heißt, man kann ihn eben einerseits als Begriff nehmen, den Cyborg, mit dem man denkt, und wo man auf einmal Hybridwesen begreifen kann. Und andererseits muss man sich aber fragen, inwiefern wird hier irgendetwas gleich gemacht? Oder passiert halt eben dann eine Beliebigkeit, wenn dieser Begriff allüberall zu finden wäre? Und irgendwo dazwischen muss man dann eben ständig beweglich bleiben. Eine Befremdung des eigenen vorzunehmen, als halt auch eben dann doch das Fremde. Und dafür steht ja das Cyborg, also das, was nicht einzuordnen ist, als auch das Fremde eben anerkennen zu können.
Noch kurz dabei, das eine ist, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen, diese Einreißen klassischer Dichotomien, neue Räume dadurch schaffen für etwas, was bisher nicht eingeordnet werden konnte, was nicht der Norm entspricht. Der zweite Punkt, auf den ich zum Schluss als letzte Frage vielleicht nochmal kurz zurückkommen möchte, das Cyborg-Manifest gilt auch als ein Zentraldokument einer feministischen Technikforschung. Was für eine spezielle, für eine partiale Perspektive geht damit einher? Was unterscheidet diese Art des Blicks auf Technik, auf Welt von dem, was bis dato passiert ist?
Bei Donna Haraway findet man, so wie beispielsweise auch bei der Philosophin Isabel Stengers, die deutlich mehr zunächst den Bereich der Technikforschung über die Technik nachdachte und dann das Feministische angenommen hat, oder auch bei Rosi Braidotti, die als Philosophin sich mit dem Posthumanismus auseinandergesetzt hat, eine widerständige Sicht auf die Welt, die das Dichotomische in Frage stellt, in der es eben Fusionen gibt, in der Natur und Kultur nicht getrennt wird, sondern Natur und Kulturen entstehen. Also einen Shift von den Dichotomien zu den Relationen. In unserem Fach gibt es, der Begriff der palatialen Perspektive deutet es ja schon an, eine ganz ähnliche Bewegung in der Auseinandersetzung, wie Welt nicht dichotomisch betrachtet wird, durch Marilyn Strathern, die ja das Individuum auflöst und vom Individuum, also dem miteinander Verbundenen, doch stets Geteilten heraus Menschsein begreift und denkt. Und dieses Vernetztsein, dieses Sein in Verwandtschaft ist etwas, was sich gegen eine bis dato und auch heute noch weiterhin verbreitete Meisternarrativ wehrt, dass Technik als eine Machtmaschine begreift, als etwas begreift, das uns erlaubt, über andere herrschen zu können, dass die Idee mit sich trägt, die Welt untertan zu haben und alle Ressourcen, alle anderen, die man nicht als das eigene betrachtet, hat rücksichtslos und ohne einen Gedanken daraus zu daran zu verschwenden, wie es ihnen gehen könnte, wie es ihnen ergehen könnte, auszubeuten, sich selbst zunutze zu machen. Also einen Rahmen auch um sich herum zu ziehen, wo man eben dann das andere als etwas Fremdes betrachtet. Und dieses Partiale oder auch das Relationale und auch das Cyborg sind alles Verbindungsmetaphern, Verbindungsstrukturen, die natürlich, das muss man auch deutlich machen, zu einem Zeitpunkt entstehen, als wir die Globalisierung beobachten können, wo der Aktienhandel sich vernetzt, also wo auch eine bestimmte Form des Liberalismus sich über die ganze Welt zieht, der Kalte Krieg kurz vor dem Ende stattfindet und ein Aufbäumen gegen diese letzten Versuche einer Star Wars-Ideologie darstellt. Und dieses Aufbäumen gegen eine Männlichkeit besetzte, eroberungsaffine und machtverliebte Vorstellung von Technik als ein Mittel, das uns hilft, noch größer zu sein und noch mehr, ständig noch mehr haben zu können. Also die uns irgendwo damit innewohnende, ständige Unbefriedigtheit dadurch befriedigen zu können, indem ich nochmal und nochmal und noch mehr habe, dagegen wehrt sich und dagegen stellt sich eine solche partiale Perspektive. Und das überhaupt sichtbar zu machen, das erlaubt diese partiale Perspektive. Das Verstehen in das des Menschen als Eingebundensein in Welt und wie Donna Haraway das sagt, eben ein modest witness zu sein, also ein bescheidener oder eine bescheidene Zeugin zu sein, die sich in einem Miteinander sieht und dadurch natürlich auch ein kollaborativeres oder gemeinschaftlicheres Verständnis von Welt hat, was nichtmenschliche Akteure und Kräfte mit einbezieht und einbedenkt und versucht, sich gegen koloniale Strukturen ebenso zu wenden wie gegen ökonomische Strukturen der Ausbeutung.
So eine emanzipative Perspektive könnte man sagen, die inzwischen ja ganz viele Felder auch eingenommen hat und von der man das Gefühl haben kann, dass sie gerade jetzt aktueller denn je ist.
Unbedingt. Und ich möchte an der Stelle nochmal zu unserer Fachgeschichte, auch zum Ursprung unseres Fachs zurückgreifen wollen, weil das ist, sehe ich ja auch als das Emanzipative unseres Fachs, wenn man es als Volkskunde begreift. Es geht ja nicht darum, hier romantisch alleine nun irgendwelche Kulturen zu erhöhen und zu beschreiben und zu erinnern, dass sie verfallen oder wegfallen könnten, sondern es geht für mich auch um einen Citoyen und einen bürgerlichen Begriff des Bürgers, der eben alle Form von Kultur als gleichwertig betrachtet, der eben nicht nur Hochkultur als etwas Erinnerungswürdiges sieht, sondern sagt, ich gehe unter Land und Leute, ich schaue, was die Menschen tatsächlich dort im Alltag machen und das muss man eben in den Blick nehmen und dafür Technologien und Perspektiven zu entwickeln, ist etwas, was in der Vergangenheit zur Demokratisierung geführt hat und in der Zukunft, denke ich, auch dazu führt, diese komplexe Welt zu verstehen, in der es eben eine große Verwandlung durch die technischen Fortschritte des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Und wir stehen inmitten dieser digitalen Revolution. Und deswegen ist es natürlich toll, dass wir gerade diese Methoden aus unserem Fach heraus mitbringen, die es uns erlauben, diese Welt zu beschreiben und auch einen kleinen, kleinen Blick darauf zu werfen, was die Zukunft mit sich bringen könnte.
Und in diesem Format auch schon sozusagen in die neue technologische Welt überführt haben. Ganz herzlichen Dank, Anne Dippel, für das Gespräch.
Ja, ich glaube, ein schöneres Schlusswort kann man nicht finden. Auch danke von mir, dass du uns an deinen Gedankeninseln hast teilhaben lassen. Das war wirklich sehr schön. Allen anderen, danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie mitgedacht haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch weiter mit uns denken und hören. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.